Ich freue mich von ganzem Herzen, heute Morgen mit euch, unter euch zu sein und diesen Gottesdienst miteinander zu feiern. Am Anfang dieses Jahres, und ich möchte euch als Gemeinde von ganzem Herzen Gottes Segen wünschen und auch jedem Einzelnen von euch für dieses Jahr, dass ihr erlebt, dass der Herr mit euch geht und dass ihr mit ihm geht und weiter wächst darin, Jesus ähnlicher zu werden und als Werkzeug in seiner Hand gebraucht zu werden. Ich habe ganz herzliche Grüße mitgebracht von unserer Gemeinde Leipzig-Jakobstraße und auch von unserem Gemeindeverband Christusforum Deutschland, und ich möchte herzlich einladen zu einem Jubelabend, wenn du den mal da auf die Leinwand bringst, am 1. April in Leipzig in der Messehalle 14 mit Johannes Wart. Johannes Wart ist ein professioneller Ermutiger. Und mit Wortwitz und tiefen Gedanken verkündigt er das Evangelium und verhilft, das Leben aus mal einer anderen Perspektive zu sehen. Also am 1. April in Leipzig ein Jubelabend. Das können wir ja in der gegenwärtigen Zeit gerade richtig gut gebrauchen. Und das verknüpft sich, die nächste Folie, mit der Jahreskonferenz vom Christusforum Deutschland, die auch in Leipzig sein wird am 2. April. Und dort kommen wir zusammen als Gemeinden, die wir im Christusforum zusammenarbeiten, unter dem Thema "Dich schickt der Himmel, berührt von Gottes Liebe". Das ist ein Impuls, den wir in diesem Jahr insbesondere auch in Gemeinden hineintragen wollen. "Dich schickt der Himmel, berührt von Gottes Liebe". Aus Liebe hat Gott Jesus gesandt auf diese Erde. Und aus Liebe gehen wir zu Menschen hin, um sie mit Jesus bekannt zu machen. Wir haben auch unser Thema der letzten Jahre versucht umzusetzen, was ja da heißt, jünger werden. Und wenn ihr einmal nächste Folie schaut, wer die Referenten sind, ach so, lass mal da stehen, der Daniel Zimmermann, Sohn von Michael Zimmermann, der in der Gemeinde in Landau arbeitet, und Sebastian Kunz, der in Wiedenest-Jumi ist. Sie werden dort Referate halten und wir werden die Dinge, die auch unseren Gemeindeverband anbetrifft, miteinander besprechen. Das ist das Bild zu unserem Kalender. Davon habe ich dort vorne einen hängen. Den dürft ihr gerne mitnehmen. Und auch möchte ich darauf hinweisen, dass wir ein etwas Neues auch den Gemeinden zur Verfügung gestellt haben. Nächste Folie, nämlich einen Beziehungsknigge. Nächste Folie. Der Beziehungsknigge ist ziemlich frisch und er ist von dem Beherz-Team entwickelt worden und gibt gute Anleitungen, wie Beziehungen gut entstehen können, aber auch darüber hinaus, wie man langfristig und nachhaltig gute Beziehungen miteinander leben kann als Paar. Der ist auf der Homepage abrufbar und auch in der Verwaltungsstelle in Leipzig zu bestellen. Nächste Folie. Die Judika und der Gerd Leupold aus Krimmitschau, sie arbeiten ja auch mit in dem Beherz-Team und sie haben den also entwickelt. Sehr schön aufgemacht, aber vor allen Dingen vom Inhalt her gute Leitlinien. Und dann möchte ich auch noch aufmerksam machen, nächste Folie, auf CBE Tiefgang in Oelsnitz, Christliche Bildungszentrum Erzgebirge, die Nachfolgeveranstaltung von Leipziger Seminarwoche. Im Herbst wird es darum gehen, das Buch der Psalmen miteinander anzuschauen und zu betrachten, das Gebetsbuch Jesu. Und an dem darauffolgenden Wochenende, 28. und 29. wird eine Wachstumskonferenz sein mit dem Günther Schulz, wo es um Kleingruppen als lebendige Zellen des Wachstums geht. Herzliche Einladung dazu. Das Thema der Predigt heute Morgen lautet: Im Glauben stark unterwegs sein. Und das wünsche ich uns, dass wir im Glauben stark unterwegs sind in diesem Jahr. Und ich habe dazu einen Abschnitt gewählt aus dem Hebräerbrief, aus dem 12. Kapitel. Den Hebräerbrief versteht man am besten, wenn man ihn von hinten liest. Nämlich am Schluss wird erklärt, was das Anliegen dieses Briefes ist, Kapitel 13, Vers 22. Und ich gehe ein bisschen so durch den Brief, dass wir die ganze Botschaft ungefähr vor Augen haben, mit dem Fokus dann auf Kapitel 12. Am Schluss, in den letzten Versen, sagt er, ich bitte euch aber, und wir wissen nicht genau, wer diesen Brief geschrieben hat, wir bitten euch aber, Brüder, ertragt das Wort der Ermahnung, denn ich habe euch ja nur kurz geschrieben. Nur kurz geschrieben, 13 Kapitel, okay. Aber es geht um ein Wort der Ermahnung oder ein Wort der Ermutigung, nämlich feste bei Jesus zu bleiben. Und sich nicht wieder rumzudrehen und wieder zu einem Regelwerk und zu Gesetzen zu kommen. Und davor warnt er sehr stark. Der Brief ist geschrieben an jüdische Christen, die zum Glauben an Jesus gekommen sind, aber permanent in der Gefahr war, davon wieder wegzugehen und sich wieder den Gesetzeswerken und den Regelungen des alten Bundes zuzuwenden. Eine ähnliche Thematik hat Paulus in dem Galaterbrief, wo er anfängt und sagt, ich wundere mich, dass ihr so schnell wieder abkommt von der richtigen Linie und euch zu einem anderen Evangelium hinwendet, das überhaupt kein Evangelium ist. Und er sagt, ich leide wiederum Geburtswehen um euch, weil ich gerne sehen möchte, dass Christus in euch Gestalt gewinnt und ihr nicht wieder unter dieses Joch der Gesetzlichkeit geht. Ein ähnliches Anliegen hat der Hebräerbrief und man kann ihn am besten als eine Predigt verstehen. Der Hebräerbrief ist eine lange Predigt. Und das Thema dieser Predigt lautet, Jesus ist besser. Jesus ist besser. Im ganzen Hebräerbrief erklärt der Schreiber, warum Jesus besser ist. Besser als der alte Bund, besser als das Gesetz, das durch Mose gegeben ist. Und es beginnt schon in den ersten Versen, im ersten Kapitel, wo er diese Predigt eröffnet mit den Worten, nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat durch die Propheten, die ganz unterschiedlichen Propheten waren, immer wieder gesandt, die Botschaft Gottes dem Volk auszurichten, hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet durch den Sohn. Und das erinnert auch an dieses Gleichnis von dem Weinberg, was Jesus erzählt hat. Der Besitzer sendet immer wieder Knechte zu den Leuten, die da im Weinberg arbeiten, die bringen sie um und verprügeln sie und so weiter. Und zum Schluss schickt er seinen Sohn und das mit der Absicht, auf den werden sie ja wohl hören. Und die Weinbergarbeiter sagen, das ist der Sohn, komm, lass ihn uns umbringen und dann gehört der Weinberg uns. Am Ende der Tage hat Gott zu uns geredet, durch den Sohn. Jesus ist die letzte große Ansprache Gottes an die Menschen. Danach kommt nichts mehr. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn Jesus sandte. Und da wird der Blick schon in den ersten Versen ganz stark fokussiert auf Jesus, den Sohn Gottes, gesandt aus Liebe zu uns, um uns hineinzubringen in eine besondere Bundesbeziehung mit dem allmächtigen Gott. Und dann wird in den ersten zwei Kapiteln davon erklärt, dass Jesus besser ist als die Engel. Die Engel sind schon gut. Gut, dass es die gibt. Wer Familie hat, weiß ganz genau, dass wir Eltern keinen von unseren Kindern großkriegen könnten, wenn es die Engel Gottes nicht geben würde. Aber zu welchem Engel hat Gott jemals gesagt, du bist mein Sohn? Zu keinem. Engel sind dienstbare Geister, aber zu Jesus hat er gesagt, du bist mein Sohn. Und bei der Taufe Jesu hat er dieses erneut bekräftigt. Die Stimme vom Himmel kam, das ist mein geliebter Sohn, hört auf ihn. Und dann geht er weiter im Kapitel 3 und spricht von Mose und dem Gesetz und sagt, Jesus ist besser als das Gesetz. Und der alte Bund mit Mose, denn Christus ist der Sohn. Und er hat eine bessere Ordnung, eine bessere Verordnung als das Gesetz gebracht. Im weiteren Verlauf schreibt er, das Gesetz hat nichts zur Vollendung gebracht. Das Gesetz ist gut und hat eine bestimmte Aufgabe, nämlich uns vor Augen zu führen, dass wir Sünder sind und dass wir den Maßstäben Gottes nicht Genüge leisten können. Und auch hier bin ich überzeugt von, sitzen nur Sünder. Und zu Hause, die ihr auf dem Sofa sitzt, da sitzen auch nur Sünder. Und der eine, der steht, ist auch einer. Das Gesetz führt uns vor Augen, dass wir Sünder sind. Der Galaterbrief macht es auch deutlich. Es ist der Zuchtmeister sozusagen. Es macht uns unsere Erlösungsbedürftigkeit deutlich. Aber es erlöst uns nicht. Im 7. Kapitel lesen wir in dem Vers 19, das Gesetz hat nichts zur Vollendung gebracht, sondern nur aufgezeigt. Und deswegen ist Jesus besser als das Gesetz, weil Jesus eine ewige Erlösung geschaffen hat und weil er der Anfänger und Vollender ist. Er hat zur Vollendung gebracht. Und dann führt er weiter aus und der Hebräerbrief ist eine lange Predigt. Wir gehen einfach mit ihm mit und er sagt, Josua und das Land, das war schon gut. Es war verheißen, aber es ist nicht die ewige Ruhe. Und in dem verheißenen Land ist ja bis heute keine Ruhe. Aber Jesus hat uns eine ewige Ruhe verheißen und wird uns dahin führen. Deswegen ist Jesus besser als Josua und das Land. Und dann führt er weiter aus, dieses ganze alttestamentliche Priestertum, was ja ein Opfersystem war, was gut war und seine Bedeutung hatte, aber auch seine Grenzen. Er spricht von dem hohen Priester, der dann einmal im Jahr in das Allerheiligste hineinging, um an dem großen Versöhnungstag Versöhnung für sein Volk zu erwirken, musste immer zuerst für sich selber beten, für seine eigenen Sünden und dann für die Sünden des Volkes, bevor er überhaupt dort hineingehen konnte. Und dann gab es die hohen Priester immer in mehreren Anzahl, größerer Anzahl. Und sie waren Menschen. Aber Jesus ist der wahre hohe Priester. Er musste nicht für seine eigenen Sünden immer erst um Vergebung bitten, weil er keine hatte. Und sein hohepriesterlicher Dienst ist ein ewiger hohepriesterlicher Dienst. Auch heute tritt Jesus ein für dich und für mich und betet und tut Fürbitte für dich und für mich. Deswegen ist Jesus besser als das hohe Priestersystem des Alten Testamentes. Und er führt weiter aus in Kapitel 8, 9, 10, dass Jesus das bessere Opfer gebracht hat. Denn das Opferblut von Stieren und Böcken hatte eine bestimmte Aufgabe, aber es konnte die Sünden nicht wegnehmen, sondern nur zudecken. Das war ungefähr so wie die Schokoladensoße über den Vanillepudding, ja. Auch wenn das ein bisschen schlechter Vergleich ist, aber das wird da drüber geschüttet und dann deckt das zu. Und so wurde das Blut von Stieren und Böcken nur über die Sünde drüber geschüttet, um sie zuzudecken. Dass wenn Gott darauf schaute, dann sah er das Blut, was ja stellvertretend stand für den Tod der Menschen, für ihre Sünden. Der Sünde sollt ist der Tod. Die Menschen, die gesündigt hatten, hätten selber sterben müssen. Und stellvertretend wurde aber für sie ein Tier geopfert, was sein Leben dafür lassen musste. Und das Blut war aber nur so, um zuzudecken. Es konnte die Sünde nicht wirklich wegnehmen. Aber das Blut Jesu ist besser, weil das Blut Jesu hat die Kraft, eine ewige Erlösung zu bewirken. Deswegen muss es auch nicht immer wieder neu vergossen werden, sondern ein für alle Mal hat dieses Erlösungswerk für Jesus die Kraft und die Macht, Sünden wegzunehmen. Und deswegen ist Jesus besser. Jesus ist der bessere Hohepriester. Jesu Blut ist das bessere Opfer und der Bund, den Jesus gebracht hat, ist der bessere Bund. Denn in dem neuen Bund geht es um Vergebung der Sünden und dass die Gesetze Gottes in unser Herz geschrieben sind, wir durch den Heiligen Geist geleitet werden. Und dieser Bund ist wesentlich besser. Deswegen, wenn ihr den Hebräerbrief noch einmal durchliest, und der Sonntag eignet sich ja dafür, mal was zu lesen, dann achtet doch mal darauf, wie oft das Wort besser im Hebräerbrief vorkommt. Im 11. Kapitel haben wir dann so die Glaubenshelden sind dort aufgeführt. Oder man sagt so, die Glaubenshelden. Ja, das fängt dann an bei Abraham und geht über viele Leute. Das 11. Kapitel ist aber nicht eine Geschichtslektion. Wer ist da alles auf der Bühne im Alten Testament aufgetreten und ist von Bedeutung? Das wäre eine Geschichtslektion. Das 11. Kapitel ist aber eine Ermutigungslektion. Der Schreiber führt diese Personen auf, um uns zu ermutigen, uns ein Vorbild an ihnen zu nehmen, im Glauben zu leben. Und es beginnt mit einer klassischen Definition von Glauben. Und ich sehe schon Zustimmung. Einige von euch haben das gelernt und wissen diese klassische Definition vom Glauben in Kapitel 11, Vers 1. Es ist aber der Glaube eine gewisse Zuversicht des, dass man hofft und ein Nichtzweifeln an Dingen, die man nicht sieht. Es ist aber der Glaube eine gewisse Zuversicht des, dass man hofft, ein inneres Überführtsein, ein inneres Wissen. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ich weiß, dass Jesus mir vergeben hat. Ich weiß, dass er mich angenommen hat. Ich weiß, dass ich einen Sitzplatz im Himmel haben werde, wo mein Namensschild steht. Eine innere Gewissheit, ein Überzeugtsein, Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht, und wir wissen aber, das ist wahr. Das ist so. Und dann werden diese Personen aufgeführt, die genau aus dieser Glaubensgewissheit herausgehandelt haben. Abraham, der Vater im Glauben, dem Gott sagt, geh hinaus in ein anderes, aus deiner Vaterstadt in ein anderes Land, das ich dir zeigen werde, und ich will dich segnen und du sollst ein Segen für die ganze Menschheit sein. Und dann steht da, und Abraham zog los. Er hat das nicht gesehen, was kommen sollte. Aber Gott hat gesprochen und er hat daraufhin gehandelt. Das ist Glauben. Im Glauben leben rechnet mit den Dingen, die wir noch nicht sehen. Und vielleicht bist du auch in einer Situation gerade, wo du ein starkes Gebetsanliegen hast, aber du siehst das Ergebnis noch nicht. Du betest für eine Person oder mehrere Personen, du siehst das Ergebnis aber noch nicht. Und im Glauben heißt, da dranbleiben. Zu vertrauen, dass Gott ein Erhörer von Gebeten ist und dass er auch dein Gebet erhören wird. Und dann haben wir das Beispiel von Mose hier in Kapitel 11, der am Königshof aufgewachsen ist und dem es echt richtig gut ging. Der hatte an nichts Mangel, der hatte die beste Ausbildung, der hatte Reichtum noch und nöcher. Er war ein gebildeter, hoch angesehener Mann in einer hohen Stellung, dem mangelte es an nichts. Und doch lesen wir dann, dass er fühlte, er gehört nicht zu diesem Clan, sondern er ist zu dem Volk der Hebräer, da gehört er dazu. Und irgendwann weigerte er sich, Sohn der Tochter des Pharaos genannt zu werden, weil er vorzog, mit dem Volk Gottes die Schmach des Christus zu erleiden. Hä? Geschichtsunterricht? Schmach des Christus in der Zeit des Mose? Da war der noch gar nicht da. Aber die Schmach des Christus heißt hier, im Glauben zu leben an das, was Gott zugesagt hat. Und er ist ein Beispiel, dass man in seinem Herzen und in seinen Entscheidungen nicht im Mainstream mitlaufen muss, sondern auf das vertraut und seinen Glauben setzt, was der Herr sagt. Mose ein Beispiel dafür. Und dann gibt es die anderen, die uns alle ermutigen sollen, im Glauben mit Gott unterwegs zu sein, im Glauben stark unterwegs zu sein. Das 12. Kapitel beginnt damit, sozusagen mit den Olympischen Spielen, dass dort eine Arena ist und diejenigen, die gerade dort ihren langen Lauf absolvieren, sind wir. Wir laufen da alle in der Arena rum und die Leute, die auf der Tribüne sitzen, sind all diejenigen, die in Kapitel 11 und viele weitere erwähnt sind, die uns Vorbilder sind, die uns vorangegangen sind im Glauben. Sie sitzen auf der Tribüne und sie feuern uns an, dass wir unseren Wettlauf im Glauben vollenden sollen. Und doch gibt es einen großen Unterschied. Und den großen Unterschied, den lesen wir am Ende von Kapitel 11. All diejenigen, die dort erwähnt sind, Vorbilder im Glauben im Alten Testament, haben alle ein gewisses Zeugnis erhalten, aber die Verheißung haben sie nicht erlangt. Sie haben nicht gesehen und nicht erlebt, dass Gott seinen eigenen Sohn auf die Erde sandte und dass es dieses neue Bundesverhältnis gibt, in dem wir heute leben dürfen. Dort lesen wir als eine Zusammenfassung: und diese alle, Ende von Kapitel 11, die durch den Glauben ein gewisses Zeugnis erhielten, haben die Verheißung nicht erlangt. Warum nicht? Weil Gott für uns etwas Besseres vorgesehen hatte, dass sie nicht ohne uns vollendet werden sollen. Gott hat für uns etwas Besseres vorgesehen? Ja, dass wir, du und ich, nämlich in diesem neuen Bundesverhältnis zu Gott leben dürfen, was Jesus aufgerichtet hat. Was für eine Gnade und was für eine Adelung und Wertschätzung, was für eine große Gnade für dich und für mich, in dieser Zeit und in diesem neuen Bund leben zu dürfen. Und dann geht es in den ersten 4 Versen von Kapitel 12, auf die ich noch gerne zu sprechen kommen möchte, darum, was es bedeutet, im Glauben stark mit Jesus unterwegs zu sein. Deshalb, Brüder und Schwestern, lasst nun auch uns, wo wir so eine große Wolke von Zeugen um uns herum haben, die alle auf der Tribüne sind, jede Bürde und die leicht umstrickende Sünde ablegen und mit Ausharren laufen den vor uns liegenden Wettlauf, indem wir immer wieder hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen die Schande nicht erachtete und das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Um der vor ihm liegenden Freude willen hat Jesus das Kreuz erduldet. Und was war denn diese Freude? War die Freude von Jesus am Kreuz, dass er dachte, nur noch 2,5 Stunden und dann ist alles vorbei, jetzt sind es nur noch 2 Stunden, noch 1 Stunde und dann habe ich es hinter mir? Nein, das war nicht die Freude. Die vor ihm liegende Freude war die, dass dieses Erlösungswerk, was er am Kreuz dort gerade vollbringt, im Leben von Menschen Wirkung zeigt. Und dass es Nachfolger geben wird. Und dass die Erlösung, die Jesus erwirkt, sich im Leben von Menschen auswirken wird. Deinem Leben, meinem Leben, im Leben von vielen anderen Menschen. Das war die vor ihm liegende Freude. Er hat an dich gedacht. Und er hat an mich gedacht. Betrachtet den, der so großen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht ermüdet und in euren Seelen nicht ermattet. Und darum geht es, immer wieder hinzuschauen auf Jesus. Von Jesus bekommen wir die Kraft, von Jesus bekommen wir die Zuversicht, von Jesus bekommen wir die Hoffnung für die Situationen, die uns hoffnungslos oder aussichtslos erscheinen. Immer wieder auf Jesus sehen. Das ist das, was uns nicht ermüden und nicht ermatten lässt, sondern im Glauben stark unterwegs sein lässt. Was bedeutet es, nun auf Jesus zu sehen? Und was bedeutet es, im Glauben stark mit ihm unterwegs zu sein? Dazu geben uns diese 4 Verse ein paar Hinweise. Einmal bedeutet es, uns immer wieder von unseren Sünden zu reinigen, indem wir sie ablegen. Deshalb lasst uns die leicht umstrickende Sünde ablegen und jede Bürde. Und das ist ungefähr so, wie wenn man ein Glas Wasser hat und dieses Wasser ist trübe. Das ist dreckig, weil da Dreck drin ist, ja. Dann ist das, was kann man da machen? Auskippen, klar. Wenn man neues Wasser reinlaufen lässt, dann merkt man, wie das immer klarer wird, ja. Der Dreck spült sich raus und das Wasser wird immer klarer. Und so müssen wir diese geistliche Reinigung immer wieder praktizieren. Und ich habe Leute erlebt und das mitgekriegt, wie sie abends in ihrem Abendgebet gebetet haben, Herr, vergib mir all meine Sünde dieses Tages. Das ist gut. Und auch das Abendmahl ist eine wunderbare Gelegenheit, Buße zu tun und zu sagen, Herr, vergib mir all meine Schuld der letzten Woche. Dafür bist du ans Kreuz gegangen, dafür hast du dein Blut eingesetzt. Uns von unseren Sünden immer wieder zu reinigen zu lassen, durch Ablegen. Und das Kreuz ist vor allen Dingen der Ablegeplatz für unsere Sünden. Da hat der ganze Müll Platz. Und wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, sagt 1. Johannesbrief, Kapitel 1, dann betrügen wir uns selbst und machen Gott zum Lügner, der weiß, dass wir Sünde haben. Und wir sagen aber, wir haben keine Sünde. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er sie uns vergibt. Deswegen im Glauben stark unterwegs sein, bedeutet immer wieder, sich auch bewusst zu reinigen von allen unseren Sünden, auch von den verborgenen und unbewussten. Und im Glauben stark unterwegs sein, bedeutet immer wieder Aufsehen zu Jesus. Ihn anschauen. Im Anschauen seines Bildes werden wir verwandelt in das gleiche Bild. Deswegen Jesus anschauen. Deswegen zum Beispiel die Evangelien lesen. Wie ist Jesus? Es gibt mehrere Kapitel in der Bibel, die uns Jesus als vollkommenen Sohn Gottes, als Abbild Gottes vor Augen führen. Zum Beispiel Kolosserbrief Kapitel 1. Er ist das Abbild des unsichtbaren Gottes. Wenn wir wissen wollen, wie Gott ist, müssen wir Jesus anschauen, weil er uns den unsichtbaren Gott sichtbar macht. Immer wieder auf Jesus schauen heißt auch aus einzelnen Situationen heraus, die Augen zu erheben zu ihm. Zum Beispiel, wenn irgendwas nicht gut gelaufen ist. Jetzt ärgerst du dich. Gute Gelegenheit, auf Jesus zu schauen. Und wenn du bedrückt bist und belastet, er sagt, kommt her zu mir, alle, die ihr bedrückt und belastet seid, ich will euch erquicken. Aufsehen zu Jesus heißt in so einer Situation tatsächlich zu ihm zu kommen und für ein paar Sekunden, Minuten die Hände zu falten und zu sagen, Jesus, jetzt bin ich bei dir mit der Situation, die schmeckt mir überhaupt nicht. Und im Glauben stark unterwegs zu sein, bedeutet im Glaubenskampf nicht zu ermatten, für den Glauben einzustehen, uns auf Jesus zu berufen und ihn zu bekennen vor anderen Menschen. Davon spricht der Schreiber im Weiteren auch, wo er sagt, ihr habt im Kampf gegen die Sünde noch nicht bis aufs Blut widerstanden. Das heißt, niemand von euch hat bisher sein Leben dafür eingesetzt, zu sagen, ich stehe für Jesus. So wie das viele unserer Glaubensgeschwister in Syrien, Afghanistan und anderen Ländern machen, die ihr Leben für das Bekenntnis zu Jesus einsetzen. Und er fordert dazu auf, sich völlig und ganz auf die Seite Jesu zu stellen und ihn auch zu bekennen vor anderen Menschen. Und so ist der Hebräerbrief eine Ermutigung, fest bei Jesus zu bleiben, sich nicht wieder wegzudrehen davon, hin zu Gesetze erfüllen, Gesetzlichkeit zu verstehen. Jesus ist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens und außer ihm gibt es nichts und dieses immer wieder auf Jesus zu schauen, zu praktizieren. So, heute haben wir Sonntag, morgen ist Montag, die neue Woche fängt an und jeder von uns hat die Gelegenheit, in der nächsten Woche dieses zu praktizieren. Aufzusehen auf Jesus, Sünde bekennen und abzulegen und uns bewusst zum Glauben an ihn zu stellen und ihn zu bekennen. Und wenn wir es schaffen, davon Erfahrungen miteinander zu teilen. Was habe ich mit Jesus in der letzten Woche erlebt? Und was hast du mit Jesus in der letzten Woche erlebt? Dann können wir uns gegenseitig ermutigen und stärken im Glauben. Der Herr segne euch. Amen.